gleich sagen, dass wir Sie herzlich willkommen heißen bei unserer Bibelstunde. Wir freuen uns, dass Sie gekommen sind. Und ich möchte Sie zum Anfang grüßen mit dem Wort aus Psalm 100. Erkennet, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Gehe zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Danket ihm, lobet seinen heiligen Namen. Da singen wir ein Loblied für unseren Herrn, und zwar das Lied unter der Nummer 43. Groß ist dein Name. 43. Dann beten wir miteinander. Wir haben einen großen und wunderbaren Herrn, den einen großen und wunderbaren Herrn. Herr, niemand ist dir gleich. Und wir haben es dir eben im Lied gesagt. Und wir möchten es nicht nur sagen und singen, sondern auch damit leben. Wir möchten es in unser Leben, in unseren Alltag hineinnehmen, dass wir solch einen Herrn haben, der uns liebt und der uns zu Schafen seiner Weide gemacht hat. Wir danken dir sehr, Herr. Und was wir jetzt in dieser Stunde miteinander hören, Herr, das willst du zur Hilfe werden lassen für unser Leben als die Deinen, auch in der kommenden Woche. Wir danken dir, dass du unser Leben kennst, dass du unseren Alltag kennst und dass du von jedem von uns jetzt weißt, was wir brauchen. Du reicher und großer Herr, danke, dass du jetzt austeilen willst. Segne uns. Amen. Weil ich in dieser Bibelstunde von einem Thema ausgehe und nicht von einem Bibeltext, lese ich als erstes das Wort aus 1. Petrus 1, 6 bis 9. Also es ist nicht mein Text für diese Bibelstunde und doch möchte ich es an den Anfang stellen, weil das Thema darin anklingt. 1. Petrus 1, 6 bis 9. Ich lese es nach der Übersetzung Neues Leben. Vor euch liegt eine große Freude. Freut euch deshalb von Herzen, auch wenn ihr für eine Weile viel erdulden müsst. Dies dient nur dazu, euren Glauben zu prüfen, damit sich zeigt, ob er wirklich stark und rein ist. Er wird erprobt, so wie Gold im Feuer geprüft und geläutert wird. Und euer Glaube ist Gott sehr viel kostbarer als bloßes Gold. Wenn euer Glaube also stark bleibt, nachdem er durch große Schwierigkeiten geprüft wurde, wird er euch viel Lob und Herrlichkeit und Ehre einbringen an dem Tag, an dem Jesus Christus der ganzen Welt offenbart werden wird. Ihn liebt ihr, obwohl ihr ihn nie gesehen habt. Obwohl ihr ihn nicht seht, glaubt ihr an ihn. Und schon jetzt seid ihr erfüllt von herrlicher, unaussprechlicher Freude. Das Ziel eures Glaubens wird die Rettung eurer Seelen sein. Noch ist Urlaubszeit, Ferienzeit. Und zur Urlaubszeit sind sie oft im Gebrauch und sehr nützlich, die Broschüren, die man Reiseführer nennt. Durch sie erfährt man, was so die wichtigen Voraussetzungen sind, um in eine andere Gegend oder gar in ein anderes Land zu kommen. Man bekommt im Reiseführer Informationen über die Orte, die man besuchen will. Reiseführer sind gute Ratgeber. Nützlich und hilfreich sind sie, keine Frage. Und wie ist das auf unserer großen Reise, auf der wir uns alle befinden, auf der Reise durch dieses irdische Leben? Wir Christen sind bei unserer Bekehrung und Wiedergeburt für den Himmel geboren worden, so hat es Lotte Burmuth einmal gesagt. Und heute Morgen, ich habe mich gefreut, heute Morgen kam in unserem Heft Zeit mit Gott der Satz, unser Leben ist auf die Ewigkeit angelegt. Für den Himmel geboren, auf die Ewigkeit angelegt. Darum sind wir also nicht nur unterwegs von der Wiege bis zum Grab, sondern wir sind unterwegs zum Himmel. Das ist unser Reiseziel. Und nun lese ich etwas, was viele von Ihnen schon kennen. Ich habe es auch schon hier gelesen, aber ich kann es nun doch nicht lassen, zu diesem Thema es noch einmal Ihnen zu sagen. Corrie ten Boom hat dieses Büchlein geschrieben, Freu dich, das Beste kommt noch. Und sie war in Formosa, hieß es damals noch, heute heißt es Taiwan. Und sie ging zu einem Verkehrsbüro und sagte zu dem Fräulein, wollen Sie sich bitte notieren, für welche Route ich Tickets brauche. Erst nach Hongkong, dann Sydney in Australien, Auckland in Neuseeland, zurück nach Sydney, dann Kapstadt, Südafrika, danach Tel Aviv in Israel und dann Amsterdam, Holland. Sie schrieb alles auf und fragte dann, und was ist Ihr Endziel? Der Himmel. Ja, wie schreibt man das? Ich buchstabierte H-I-M-M-E-L. Und als sie es aufgeschrieben hatte, verstand sie und antwortete, das meine ich nicht, aber ich meine es so, sagt Corrie ten Boom. Ich lese am Schluss noch die Fortsetzung davon. Christen sind unterwegs zum Himmel. Und wenn ich nun frage, ob es für diese Reise einen Reiseführer gibt, dann werden Sie wahrscheinlich die Bibel nennen. Und das ist auch richtig. Der Beter von Psalm 119 sagt es so, Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Man könnte auch sagen, ein Licht auf meiner Reise. Vor einigen Wochen kam mir ein Blatt in die Hand mit der Überschrift Reiseführer zum Himmel. Und darin sind einige wichtige Punkte genannt über unser Reiseziel. Es geht also weniger um unser Unterwegssein, sondern um unser Ankommen und um das, was wir dafür brauchen. Den ersten wichtigen Punkt für Leute, die zum Himmel unterwegs sind, kennen wir gut von den Reisen, die wir während unseres irdischen Lebens unternehmen. Es ist doch wichtig, dass man eine Unterkunft hat an seinem Reiseziel. Das ist mein erster Punkt, die Unterbringung. Wo können wir wohnen? Das ist die wichtige Frage, wenn man in ein anderes Land reist. Und unser Herr hat gewusst, dass das auch eine wichtige Frage ist für seine Jünger, für seine Nachfolger. Und er sagt denen, die zu ihm gehören, und darum gilt es auch uns, wenn wir zu ihm gehören, er sagt, dass dafür längst schon gesorgt ist. Wie wir im Himmel untergebracht sein werden, das hat Jesus in seinen Abschiedsreden gesagt. Und es wurde für uns auch aufgeschrieben. Alle Vorbereitungen für eine erstklassige Unterbringung sind schon getroffen. Jesus sagt, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Also das viele heißt auch, braucht keiner Angst haben, dass es für ihn keine mehr gibt. Viele Wohnungen, genug. Ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Johannes 14, Vers 2. Jesus nennt hier den Himmel, in dem wir ankommen werden. Als Nachfolger Jesu werden wir dort ankommen. Ein Haus mit vielen Wohnungen. Die Jünger und damit auch wir sollen wissen, dass vorgesorgt ist und genug Wohnungen bereit sind. Mit anderen Worten, es ist ein Platz für uns bereitet. Dieses Wort ist von Jesus als Trost und Stärkung gedacht. Dr. Gerhard Meyer sagt, auch wenn Haus und Wohnung Bilder sind, so gibt es doch einen realen Platz im Himmel und im Gottesreich. Und jedem Zweifel an seiner Aussage tritt Jesus energisch entgegen, indem er sagt, wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten? Jesus weiß, wo er hingeht und wo wir hingehen. Aber er erwähnt ja in diesem Vers noch ein anderes Hingehen. Er sagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Das heißt, ich muss erst noch einen Weg gehen. Wir wissen, dass es ein schwerer Weg war. Ich gehe hin, sagt Jesus, nur durch seinen Tod am Kreuz. Und durch seinen Sieg über den Tod bei der Auferstehung und auch nur durch seine Heimkehr an Himmelfahrt ist es für uns möglich, einen Platz im Himmel zu bekommen. Ohne diese Bereitung durch Jesus könnte keiner dahin kommen. Aber dass wir dahin kommen werden, das gibt unserem Leben jetzt schon eine himmlische Perspektive. Fehlt sie uns manchmal, diese Perspektive in unserem irdischen Leben? Ganz oft sehen wir nur das, was jetzt unser irdisches Leben ist. Während meiner Vorbereitung kam mir ein Ethos-Artikel in die Hand mit der Überschrift Entscheidungen mit der Himmelsschablone. Mit diesem Wort Himmelsschablone konnte ich zuerst nicht so viel anfangen, vielleicht geht es Ihnen jetzt auch so. Die Schreiberin beginnt den Artikel dann so: Meine Großmutter schickte mir vor 25 Jahren eine Karte mit folgendem Text: Wie klein werden doch die Dinge des Lebens, wenn das Licht der Ewigkeit darauf fällt. Jetzt verstehen wir schon eher, was die Himmelsschablone ist. Die Schreiberin fährt dann fort: Damals war der Begriff Ewigkeit für mich noch meilenweit entfernt. Aber als meine geliebte Großmutter dann wenige Wochen später starb, bekamen diese Worte plötzlich Bedeutung. Und seit damals habe ich es mir immer mehr zur Gewohnheit gemacht, bei kleineren und bei größeren Entscheidungen, aber auch bei der Bewertung von momentanen Lebenssituationen, diese himmlische Dimension mit einzubeziehen. Also mir klarzumachen, das ist nicht alles, was ich jetzt erlebe und erleide. Es gibt diese andere Perspektive, diesen anderen Blick. Die himmlische Dimension einbeziehen, das heißt, um einen Vater im Himmel wissen, so heißt es dann in diesem Artikel weiter, um einen Vater im Himmel wissen, der alles in seiner Hand hat und nicht nur heute und morgen, sondern in alle Ewigkeit. Es ist ein himmlisches Geschenk, so das Leben zu betrachten. Wie klein werden denn die Dinge des Lebens manchmal? Und mancher Alltagsärger bekommt in der himmlischen Dimension eine völlig unbedeutende Wertigkeit, also ist nicht mehr so wichtig. Und am Schluss dieses Artikels heißt es dann, es lohnt sich, Entscheidungen durch die himmlische Schablone zu beleuchten, auch dann zu treffen und auch Ereignisse so zu bewerten. Dieser Blick verändert zwar nicht unsere Umstände, es ist trotzdem alles so, wie es ist. Und wenn es schwer ist, ist es weiterhin schwer. Dieser Blick verändert nicht unsere Umstände, aber er hilft, sie besser zu ertragen. Der Himmel ist doch der Ort, auf den wir zugehen und auf den wir darum auch ausgerichtet sein wollen. Und ein Wort von Corrie ten Boom: Es ist wunderbar, eine sichere Zukunft zu kennen und zu wissen, dass der Himmel schon auf uns wartet. Die sichere Zukunft ist uns zugesagt. Unsere Unterbringung ist gesichert im Land, in dem wir ankommen werden. Johannes 14,2 ist eine der Zusagen. Also die Unterbringung ist geklärt. Das war nun der erste Punkt. Und das nächste, was bei einer Reise geklärt werden muss, geklärt sein muss, das sind die Reisepapiere. Das ist der zweite Teil, Reisepapiere. Vor allem bei der Reise in ein anderes Land sind die Papiere wichtig. Und in manche Länder, für die man ein Visum braucht, wird die Einreise überhaupt nur erlaubt, wenn im Land schon eine Empfehlung für diese Einreise vorliegt, wenn die in den Listen der Behörden schon vermerkt ist, dass diese Person einreisen wird, dass sie ein Visum hat. Also wer auf der Seite der Feinde dieses Landes steht und es vielleicht vertuschen will, der bekommt keine Einreisegenehmigung. Und das ist auch in dem Land so, zu dem wir unterwegs sind. Da lesen wir in Offenbarung 21, 27, und nichts Unreines wird hineinkommen und keiner, der Gräuel tut und Lüge, sondern allein die geschrieben stehen im Lebensbuch des Lammes. In diesem Wort wird sehr deutlich, wem die Papiere zur Einreise in den Himmel fehlen. Sie fehlen denen, die nicht zu Jesus gehören. Es geht also nicht um Sündlosigkeit, um in den Himmel zu kommen, um dort einzureisen. Kein Mensch ist sündlos, aber hineinkommen werden die begnadigten Sünder, deren Sünde abgewaschen ist durch das Blut des Lammes. Die haben das Bürgerrecht in der himmlischen Stadt. Das Blut des Sohnes Gottes macht dich rein von aller Sünde. 1. Johannes 1, Vers 7. Paulus schreibt an die Christen: Ihr seid nun reingewaschen von euren Sünden, ihr seid geheiligt und ihr seid betreffs eurer Schuld völlig gerechtfertigt. 1. Korinther 6, 11. Also ich darf das allen denen zusprechen, die Jesus gehören, die zum Kreuz gekommen sind, die das neue Leben empfangen haben und unterwegs sind zum Himmel. Ihr seid nun reingewaschen von euren Sünden, ihr seid geheiligt und seid betreffs eurer Schuld völlig gerechtfertigt. Können wir uns darüber freuen? Ich glaube, wir freuen uns viel zu wenig über diese herrlichen Tatsachen. Wir haben als Christen unendlich viel Grund zur Freude. Jesus sagte zu seinen Jüngern, und damit sagt er es auch zu uns: Freuet euch vor allem darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Lukas 10, Vers 20. Er hatte 70 Nachfolger, 70 Jünger ausgesandt und sie waren voller Freude zurückgekehrt. Sie hatten viel zu berichten, viel Frohes. Aber nun will Jesus sie auf die größte Freude hinweisen. Er will ihnen die Freude nicht nehmen über das, was sie erlebt haben, ganz gewiss nicht. Aber er will eine ganz klare Priorität setzen. Freut euch nicht darüber, dass euch die Geister untertan sind, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Jesus bezieht sich auf das Lebensbuch, von dem in der Bibel immer wieder die Rede ist. Gott hat die Namen der Menschen notiert, die in sein Reich aufgenommen werden. Das sind die Namen derer, die durch Jesu Blut erlöst sind. Darum heißt es ja auch Lebensbuch des Lammes. Erlöst durch des Lammes Blut. Dr. Gerhard Meyer sagt, ob dieses Aufschreiben im Himmel real in ein himmlisches Schriftstück oder sinnbildlich ins Gedächtnis Gottes erfolgt, das muss für uns offen bleiben. Also ob es tatsächlich aufgeschrieben wird oder einfach bei Gott festgehalten ist, das muss offen bleiben. Auf jeden Fall aber bestätigt Jesus das Vorhandensein eines solchen Lebensbuches. Und das Wichtigste für ihn ist, dass seine Jünger dort drinstehen und darum auch ein ewiges Leben im Reich Gottes haben werden. Alles andere ist zweitrangig. Das Hauptziel Jesu ist unsere Rettung zum ewigen Leben. Und wer noch Gewissheit sucht, ob er im Buch des Lebens steht, der kann sie durch Johannes 6, 37 bekommen und auch durch andere Worte. Jesus sagt: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Zu Jesus kommen, sich von ihm helfen und retten lassen. Wir haben so viele christliche Aktivitäten. Ich denke, mancher von uns könnte das jetzt bestätigen aus seinem eigenen Christenleben. Aber diese vielen christlichen Aktivitäten sollten uns diese Tatsache nicht verdecken, dass es vorrangig um unsere Rettung zum ewigen Leben geht. Das waren nun die Reisepapiere, geschrieben im Buch des Lebens. Und nun singen wir ein Lied, ehe wir zum dritten Teil kommen, und zwar das Lied unter der Nummer 227. Gott öffnet jedem die Tür, jedem, der ihn fragt. So heißt er im Refrain. 227. Und wenn Sie gerne aufstehen möchten, zum Wachwerden oder wach bleiben, dann tun Sie es doch. Wer Jesus Christus gehört, ist unterwegs zum Himmel. Wir werden dort ankommen. Nun ging es um die Unterbringung dort und es ging um die Reisepapiere, um das Reisepapier. Und nun als drittes, um die Schutzimpfungen. Braucht man sie zur Einreise in den Himmel? Man braucht sie nicht. Und warum braucht man sie nicht? An dem Ort, an den wir reisen und an dem wir ankommen, gibt es keine Krankheiten. Und darum braucht man auch keinen Schutz davor. Da heißt es in Offenbarung 21,4, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und auch der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Das Erste ist vergangen. Ich habe mir dieses Vergangen unterstrichen. Was in unserem irdischen Leben war und was wir ja jetzt noch erleben und auch erleiden, ist dort endgültig vorbei, vergangen. Wir erleben und erleiden, dass auch Christen in diesem irdischen Leben krank werden. Und auch sie müssen sterben, auch wir müssen sterben, wenn nicht vorher die Entrückung der Kinder Gottes erfolgt. Aber in Gottes Wort ist uns, während wir noch darunter leiden, schon gesagt, wie es einmal sein wird. Kein Schmerz mehr, kein Leid mehr, kein Geschrei und auch der Tod wird nicht mehr sein. Da zitiere ich noch einmal Dr. Gerhard Mayer, er sagt, aber wir sind noch in dieser Welt der großen Prüfung, in der das Hauptprüfungsfach das Nichtsehen und doch Glauben ist. Das Hauptprüfungsfach ist das Nichtsehen und doch Glauben. Also, ich habe mir dazu geschrieben in Klammer, also Glauben trotz der Krankheit, trotz der schweren Wege, in der Zeit der Schmerzen, Klammer zu. Und dann sagt Dr. Gerhard Mayer weiter, es gehört eben zu unserer Phase der Heilsgeschichte heute, dass wir gerufen sind zu glauben, ohne zu schauen. Unser Herr würde uns aber gewiss noch mehr an besonderen Erfahrungen in dieser Zeit schenken, wenn wir ihm mehr zutrauten. Aber es kann keine Rede davon sein, dass er uns jetzt schon alle äußere Not abnimmt. Das hätten wir manchmal gerne. Aus der Gesetzmäßigkeit dieses Äons der Prüfung und Bewährungsprobe sind die Glaubenden nicht entlassen, sondern nach dem durchgehenden Zeugnis der Schrift ausgesprochen in sie hineingestellt. Also in die Zeit der Prüfungen und Bewährungsproben. Da stehen wir drin. Und er fährt dann fort, es muss deshalb kein Manko und kein Zeichen von Unglauben sein, wenn ein Christ nicht wie am Fließband die auffallendsten Zeichen und Wunder erlebt. Und der in manchen Kreisen behauptete Satz, wer glaubt, ist nicht krank. Und wer krank ist, glaubt nicht recht. Der ist total unbiblisch. Da will der Mensch ausbrechen aus dem heilsgeschichtlichen Ort, an den Gott ihn als Glaubenden während dieses Lebens gestellt hat. Das große Halleluja ist jetzt noch nicht angebrochen. Es gilt noch zu laufen in Geduld in dem Kampf, der uns verordnet ist. So lesen wir es ja auch in Hebräer 12, Vers 1. Soweit Dr. Gerhard Mayer. Also hier noch manches zu leiden, manches auszuhalten, manches wird geprüft, aber dort wird es einmal alles vergangen sein. Wir kommen an den nächsten Teil und das ist die Frage, wann reisen wir denn in dieses Land? Also wir sind unterwegs, aber wann kommen wir denn an? Seit wir Christen sind, reisen wir Richtung Himmel. Und da gibt es nun den vierten Punkt im Reiseführer zum Himmel, die Zeit der Ankunft. Wissen Sie, wann Sie ankommen? Wir wissen es nicht. Jetzt ging es beim ersten Teil um die bereitete Unterkunft und bei diesem vierten Punkt im Reiseführer ist nun Johannes 14,3 wichtig. Vorhin war es Johannes 14,2. Das ist ein Blick Jesu in die Zukunft. Er sagt, wenn ich hingegangen bin und euch diese Städte bereitet habe, dann werde ich wiederkommen und euch zu mir nehmen. Jesu Himmelfahrt war ja nicht die Endstation seines Wirkens. Es war die Endstation seines Wirkens hier auf der Erde zu unserer Erlösung. Aber es werden ja noch weitere Ereignisse stattfinden. Das eine war dann Pfingsten mit der Ausgießung des Heiligen Geistes und dann, ich werde wiederkommen, sagt er, und ich werde euch zu mir nehmen. Jesus wird die Seinen zu sich in die himmlische Herrlichkeit und in das Gottesreich holen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Er wird zuerst kommen, um seine Gemeinde zu sich zu holen. Viele, viele Gotteskinder hat er schon zu sich geholt, als ihr irdisches Leben zu Ende war. Aber manche, vielleicht auch unter uns, erleben die Abreise und dann die Einreise in den Himmel gemeinsam mit anderen, wenn der Herr seine Gemeinde holt. Wir wissen gar nicht, wann er es tun wird, ob es einer von uns noch erlebt oder nicht. Wir wissen es nicht. Als seine Jünger den Herrn einmal fragten, wann das denn sein wird, dass er wiederkommt, da sagte er, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Wir verstehen die Jünger gut, dass sie das so gerne wissen wollten. Möchten wir ja eigentlich auch. Aber das ist eine deutliche Antwort von Jesus. Und diese Antwort gilt eben auch für die Zeit und Stunde der Entrückung, wo Jesus seine Gemeinde zu sich holt. Aber zu diesem Geschehen muss ich doch aus 1. Thessalonicher 4 die Verse 16 und 17 lesen. Der Herr selbst wird mit einem lauten Befehl unter dem Ruf des Erzengels und dem Schall der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen. Dann werden zuerst alle Gläubigen, die schon gestorben sind, aus ihren Gräbern auferstehen. Und mit ihnen zusammen werden auch wir übrigen, die noch auf der Erde leben, auf den Wolken hinaufgehoben werden in die Luft, um dem Herrn zu begegnen und in Ewigkeit bei ihm zu bleiben. Und dann heißt es in Vers 18 noch, tröstet euch also gegenseitig mit diesen Worten. Es wird geschehen, dass der Herr seine Gemeinde zu sich holt. Nur wissen wir nicht, ob er uns vorher aus diesem irdischen Leben abruft, bei unserem Tod, bei unserem Sterben, oder ob wir dieses miterleben. Wir wissen es nicht. Wenn das geschieht, was ich eben gerade gelesen habe, dann geschieht da etwas ganz, ganz Besonderes, Einmaliges, nie Dagewesenes. Und das Besondere wird ja auch deutlich durch den Befehl des Engels und durch den Schall der Trompete. Die Trompete hat die Aufgabe, zusammenzurufen und ein bevorstehendes Geschehen anzukündigen und in Bereitschaft zu versetzen dafür. Indem der Trompetenschall auch den Toten gilt, werden sie zusammen mit den noch Lebenden zur Begegnung mit dem Herrn aufgerufen. Und wenn das Kommen des Herrn hier im Text als Herabkommen bezeichnet wird, so bezieht sich das zwar auf das damalige Weltbild, der Himmel ist oben, die Erde ist unten, aber das eigentlich Wichtige dabei ist das Heraustreten Jesu aus der verborgenen Welt Gottes in die für uns sichtbare Welt. Das wird geschehen. Also wenn der Herr Jesus bei diesem Ereignis vom Himmel herabkommt, dann werden zuerst die auferstehen, die mit Christus gelebt haben und mit ihm gestorben sind. Sie werden zuerst, das heißt bevor die noch lebenden Christen dem Herrn begegnen, von ihm gerufen. Es geht hier um die Begegnung von lebenden bzw. verstorbenen Christen mit dem Herrn. Beide werden ihm begegnen. Wir wissen ja, dass er als Erster selber von den Toten auferstanden ist und darum kann er die Seinen aus dem Tod rufen. Luther hat den Zusammenhang zwischen der Auferstehung Christi und der Auferstehung der Christen mit großem Nachdruck betont. Er sagte so, wenn du gewiss sein kannst, dass Gott Gott ist, dann zweifle auch nicht daran, dass du, nachdem du gestorben bist, auferweckt wirst aus den Toten. Denn Gott müsste eher zum Lügner werden und nicht Gott sein, als dass du in der Erde bleiben würdest. Und wie Gott gar nicht das äußere Wesen anschaut, also wie einer 10 Klafter tief unter der Erde liegt, der andere zu Asche verbrannt und in alle 4 Winde zerstreut oder von Tieren, Vögeln und Würmern gefressen wurde, darauf schaut Gott nicht, sondern vor seinen Augen ist das Leben. Und er will ein neues, ewiges Leben aus diesem zeitlichen Tod machen. So müssen wir es mit den Augen des Glaubens fassen und gegen unsere Empfindung richten nach dem, was Gott sagt. Und dann sagt Luther noch, und das ist so gewiss, als wäre es schon geschehen. So bin ich eigentlich mit dem linken Fuß schon aus dem Grab. Christus hat mich schon an der Hand gefasst, weil meine Sünde schon vergeben ist. Und so erwarte ich den Schall der Posaune. Soweit Martin Luther. Also nach der Auferweckung der Toten, die mit Jesus gelebt haben, werden dann die noch Lebenden mit den Auferweckten zusammengeführt. Und alle miteinander werden als eine Gruppe von Glaubenden vom Herrn empfangen. Alle zusammen werden in den Wolken des Himmels dem Herrn entgegen in die Luft entrückt werden. In einem Augenblick. Die Seinen kommen ihm da entgegen. Das Leben der Glaubenden findet da seine Erfüllung, indem sie bei dem Herrn sind. Das ist das Ziel der christlichen Hoffnung. Was für eine Schar wird das sein? Werner de Boer sagt, uns erscheint die Gemeinde Jesu auf dieser Erde vielleicht manchmal sehr klein zu sein. Wie kümmerlich hier oft. Vielleicht auch die Schar, zu der wir an unserem Ort gehören. Und dann ist es eine herrliche Schar, die ihn sehen darf bei dieser Abholung und dann mit ihm zusammen sein wird alle Zeit. Die ganze Gemeinde Jesu ist dann für ewig zusammen. Das ist die Herrlichkeit jenes Tages. Sollten wir nicht viel öfter mit unseren Herzen bei diesem Tag verweilen, damit wir mehr Freude, mehr Überwinderkraft, mehr Leidensbereitschaft haben? Soweit Werner de Boer. Eine unserer Schwestern in Villingen sagte mir neulich, ich will an jedem Abend den Tag so abschließen, dass er in der Nacht kommen kann. Nun habe ich einiges über das Ereignis der Entrückung gesagt. Ich habe vorhin so begonnen, manche unter uns erleben die Abreise und dann die Einreise in den Himmel, vielleicht gemeinsam mit anderen, wenn sie die Entrückung der Gemeinde erleben. Aber viele Christen sind ja schon gestorben und auch wir sterben vielleicht vorher. Aber was dann ins Grab gelegt wurde und beim Kommen des Herrn aus dem Grab geholt wird, das ist der Leib, das ist die Hülle. Das Eigentliche des Christen, Geist und Seele, haben diese Hülle verlassen und leben gleich nach ihrem Sterben im Paradies. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Was im Grab ist, ist die Hülle. Auf diese Weise ist der Mensch schon beim Herrn, von seinem Sterben ab. Aber noch nicht so wie nach dem Kommen des Herrn, wo die Gräber sich auftun und sie einen neuen Leib bekommen werden. Einen unsterblichen. Gott will den Menschen in seiner Ganzheit dann wiederherstellen. Und wir werden in der Ewigkeit die Persönlichkeit sein, die Gott uns hier gegeben hat. Zwar verändert, unvergänglich, anders, ein Herrlichkeitsleib und doch die Person. Vieles bleibt uns da geheimnisvoll und rätselhaft, aber was die Bibel uns dazu sagt, dürfen wir schon wissen. Das war nun ein langer Abschnitt zur Ankunft im anderen Land. Wir kennen den Zeitpunkt nicht, aber dass wir dort ankommen werden, dürfen wir gewiss wissen. Und darum singen wir das Lied unter der Nummer 361, wir haben eine Hoffnung, deren Kraft die Welt nicht kennt. 361 und wieder kann man dazu aufstehen. So, das meiste haben Sie überstanden. Kommen nur noch ein paar kürzere Punkte. Das war gerade harte Kost beim letzten Punkt. Danke, dass Sie es ausgehalten haben. Da wäre nur noch zu fragen, wie es bei der Reise in den Himmel mit dem Gepäck ist. Das Gepäck, das ist das fünfte nun. Ein Mann hat ein Projekt gestartet. 100 Menschen bekamen einen leeren Koffer. Und im Begleitschreiben wurden sie aufgefordert, in den Koffer zu packen, was sie auf ihre allerletzte Reise mitnehmen würden. Es war den Beteiligten klar, dass das letzte Hemd keine Taschen hat. Aber sie machten das Experiment mit. Sie schickten dann den gepackten Koffer zurück und mit großer Spannung wurden diese Koffer geöffnet. Und die einen hatten hineingepackt, was sie besonders mögen, Wein, Musik oder Bücher. Anderen waren Erinnerungsstücke und Fotos lieber. Und in dem Artikel, der dies berichtet, steht am Schluss die Frage: Womit packen Sie Ihren Koffer für die letzte Reise? Wir wissen, dass wir keinerlei Gepäck mitnehmen können. Was haben wir in die Welt mitgebracht? Nichts. Und was werden wir aus der Welt mitnehmen? Nichts. So hat es Paulus auch an Timotheus geschrieben. Nichts haben wir mitgebracht, nichts werden wir mitnehmen. 1. Timotheus 6, Vers 7. Und Hiob sagte so: Nackt bin ich aus meiner Mutterleib gekommen und nackt werde ich zurückkehren. Hiob 1, 21. Also mitbringen können wir nichts bei der Einreise in den Himmel und wir müssen es auch nicht. Nur das Wissen, dass wir durch Jesus den Eingang haben in das Heiligtum, das gilt und ist wichtig für unsere Einreise in den Himmel. Zinzendorf hat es so gesagt: So will ich, wenn ich zu ihm komme, nicht denken mehr an gut noch fromm, also ob ich fromm genug bin oder gut genug, sondern da kommt ein Sünder her, der gern fürs Lösgeld selig wär. Ohne Gepäck reisen wir dort ein. Aber wie ist es dann mit der Kleidung für den Himmel? Die angemessene Kleidung ist uns zur Verfügung gestellt. Gott hat jedem schon längst ein Festkleid angelegt und damit gesagt, es ist alles gut zwischen dir und mir. Und da heißt es in Jesaja 61, 10, ich freue mich in dem Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet. Und Graf Zinzendorf hat dasselbe so und doch auch sehr persönlich gesagt: Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Wie geht's weiter? Ja, damit will ich und damit kann ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Nun fragen wir noch als sechsten Punkt: Muss man nicht auch die Zeitverschiebung betrachten, wenn man in ein fremdes Land reist? Muss man manchmal. Zeitverschiebung. Aber wenn wir in den Himmel reisen und im Himmel ankommen, ein Verstellen der Uhren ist nicht erforderlich. Denn dort gibt es weder Sonne noch Mond für Tag und Nacht, damit es hell oder dunkel wird. Wir lesen in 1. Mose 1, Vers 4, dass wir hier in dieser Welt Lichter brauchen für die Nacht. Die hat Gott ja auch geschaffen. Aber dort leuchtet die Herrlichkeit Gottes und das Lamm ist das Licht. Es gibt dort keine Nacht. Da heißt es in Offenbarung 21, 23 und 25, diese Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm und ihre Tore werden nicht verschlossen, denn da wird keine Nacht sein. Die Sonne ist von Gott geschaffen, aber immer wieder wird sie auch von Menschen vergötzt und angebetet. So dankbar wir auch für alles Geschaffene und für alle Gaben unseres Gottes sind, der Herr allein ist das Licht der Welt, die Quelle allen Lichtes und Lebens. Darum wollen wir auch jetzt schon nicht nur sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Und auch jetzt schon wollen wir seine Strahlen fassen und ihn wirken lassen. So hat es Herr Stegen gesagt. Und ich habe gestaunt, aber es steht schon in Jesaja 60, Vers 19 und 20, die Sonne soll nicht mehr dein Licht sein am Tag und der Glanz des Mondes soll dir nicht mehr leuchten, sondern der Herr wird dann dein ewiges Licht und dein Gott wird dein Glanz sein. Und deine Sonne wird dann nicht mehr untergehen und dein Mond wird nicht den Schein verlieren, denn der Herr wird dein ewiges Licht sein und die Tage deines Leidens sollen ein Ende haben. Dort werden keine Tore mehr verschlossen, denn da wird keine Nacht sein. Es gibt dann also nicht mehr die Stunde, in der der Tag sich neigt und die Nacht sinkt und sich deshalb die Mächte der Finsternis auch aufmachen. Es gibt dort keine Macht der Finsternis mehr. Deshalb ist die Offenheit der Tore in dieser himmlischen Stadt unbedenklich. Es wird alles ganz anders sein. Und dann komme ich noch zum Schluss und der hat die Überschrift die Reservierung. Ich weiß noch nicht, ob jemand unter uns ist, der dort noch nicht gebucht hat oder nicht eingetragen ist im Buch des Lammes. Das kann sofort geschehen, wenn ein Mensch merkt, da bin ich nicht dabei, bisher nicht. Das kann sofort geschehen. Jetzt ist die richtige Zeit. Jetzt ist der Tag des Heils. Und unser Herr hat es uns nicht schwer gemacht, zu ihm zu kommen, um eingetragen zu werden im Buch des Lammes. Da lese ich nur noch von dem, was Corrie ten Boom davon schreibt. Ich hatte vorher gelesen, dass sie nach dem Endziel gefragt wurde und dann sagte, der Himmel ist mein Endziel. Und dann sagt sie zu dieser Frau, die das aufschreiben will, sie brauchen es nicht aufschreiben, ich habe meine Karte dorthin schon. Wieso? Vor etwa 2000 Jahren hat einer meine Karte für den Himmel gelöst und ich brauchte sie von ihm nur anzunehmen. Das war Jesus, als er am Kreuz meine Sünde trug und mir so den Weg zum Himmel freimachte. Da kam ein Einheimischer vorbei, der auch in diesem Büro arbeitete, und er sagte, ja, das ist wahr. Ich fragte ihn, ist Ihr Platz im Himmel auch schon reserviert? Und er antwortete, ja, ich habe Jesus als meinen Heiland und Herrn gefunden. Ich habe ihn angenommen und er hat mich zu einem Kind Gottes gemacht. Und als Kind Gottes habe ich einen Platz im Himmel, im Hause des Vaters. Bruder, sagte ich zu ihm, wollen Sie dafür sorgen, dass dieses Fräulein mit ihrer Platzkartenbestellung für den Himmel nicht zu spät kommt? Fräulein, wandte ich mich wieder an Sie, wenn man in einem Flugzeug keinen Platz reserviert hat, kommt man in große Schwierigkeiten. Hat man aber keinen Platz im Himmel, dann werden die Schwierigkeiten unüberwindbar groß. Bruder, du musst dafür sorgen, dass sie nicht zu spät kommt. Zu spät kommen will doch wohl keiner. Zu spät kommen muss auch keiner. Wir beten. Und Herr, da möchten wir dir zuerst danken, dass du diesen Weg gegangen bist, dass du gesagt hast, ich gehe hin, damit diese Stätte für uns bereitet werden konnte, diese Heimat im Himmel. Und es hat dich einen hohen Preis gekostet. Und wir können nur danken dafür und dich nur loben darüber und anbeten. Wir danken dir, Herr, für alles, was du für uns getan hast. Wir danken dir auch für alles, was du auch jetzt in der Gegenwart an uns tust. Wir danken dir für das, was du in der Vergangenheit an uns getan hast. Du hast uns unsere Schuld vergeben. Wir sind erlöst durch des Lammes Blut und dürfen als Erlöste leben. Herr, jeder von uns weiß um die Macht des Alltags, um die Macht der irdischen Dinge, die manches Mal zudecken, was doch nicht zugedeckt werden muss. Danke, Herr, dass du es uns neu schenken willst, dass wir uns freuen können in allem, was auch nicht zum Freuen ist. Das bleibt, dass wir dir gehören und dass wir einmal bei dir sein werden, dass wir unterwegs sind zu dir. Und du lässt uns nicht allein in dieser Kampfbahn des Glaubens, wo wir noch nicht sehen, aber doch wissen. Du lässt uns nicht allein, sondern du hast zugesagt, du bist bei uns alle Tage. Und das gilt auch für die Tage der kommenden Woche. Danke, dass du dabei sein wirst. Danke, dass du uns erinnern willst an die himmlische Perspektive. Danke, dass du uns immer wieder das sagen und schenken willst, was wir gerade brauchen. Und da kann ich einfach nur sagen, danke, dass wir es bei dir so gut haben und so weitergehen können, ermutigt von dir, zuversichtlich mit dem Blick auf dich. Und Herr, wir möchten dich jetzt aber auch noch sehr bitten für die, die es ganz besonders schwer haben, weil sie dir nachfolgen, die in Lagern und Gefängnissen sind, die im Untergrund leben müssen. Lieber Herr, auch für sie hast du diesen Preis bezahlt und sie haben es angenommen und sind unterwegs zu dir. Und nun schenk sie ihnen doch auf diesem ganz schweren Weg, dass sie immer wieder ermutigt und gestärkt werden. Und du könntest die Umstände auch ändern. Herr, du bist auf dem höchsten Thron. Du könntest diese Regierungen, die das so handhaben, auch absitzen. Wir möchten dich bitten, Herr, dass du für die Deinen handelst und an ihnen. Amen. Das Lied 362 singen wir noch. Du sollst nicht müde werden. 362. Da will ich doch gleich mal danken. Ich sehe die Bläser nur durch die Blume, aber ich habe sie gehört durch die Blume und deutlich. Vielen Dank und auch Schwester Hildegard am Flügel. Dankeschön. Gestern sind die Teilnehmer vom Bibelkurs abgereist. Nun beginnt wieder der Alltag für sie. Und sie sind dankbar, wenn sie für sie beten, dass sie ein Zeugnis sein können in ihrer Umgebung und dass sie an den Wegkreuzungen in ihrem Leben erkennen, welchen Weg sie gehen sollen. Dann ist unser neuer Freizeitprospekt fertig geworden, Freizeitprospekt für 2012. Wir würden uns freuen, wenn Sie unter den Angeboten etwas finden, was Ihnen zusagt. Also es geht um den Prospekt von unseren drei Gästehäusern. Oder wenn Sie in diesem Jahr noch Ferientage haben, dann können Sie auch im jetzigen Prospekt 2011 noch nachschauen. Es könnte sein, dass in diesen Herbsttagen noch freie Plätze sind. Rufen Sie einfach an und erkundigen Sie sich. Und nun lädt der Mittwochkreis Sie herzlich ein zum Stehkaffee draußen. Und ich wünsche Ihnen einen ganz guten Heimweg und eine ganz gute Woche mit diesem Herrn unter seinem Segen. Auf Wiedersehen.